Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio.
Moin.
Immo.
Moin.
Und ich, Robert. Wir sind wieder zu dritt in der Standardbesetzung, haben heute dem Feiertag entsprechend eine kleine Workload vor uns. Das College Football Wochenende war jetzt vielleicht nicht so heiß wie die Woche zuvor. Deswegen gab es von euch Fragen, aber nur zu einem Spiel. Und wir haben dann noch zwei kleine andere Themen, die wir heute einmal ansprechen wollten, bevor wir euch dann schon wieder in die Woche verabschieden. Und das ist mal so runter zu moderieren. Wir haben zu einem Spiel die Fragen bekommen und das Spiel war Georgia at Auburn und am Ende gewinnt Georgia knapp 27-20. 19-12-09 auf Instagram fragt, woran hakt es bei Georgia? Und Coach Chris fragt ebenfalls auf Instagram, Georgia overrated? Fragezeichen. Wer will als erstes?
Robert, warum fängst du nicht mal an? Du hast das Spiel ja angeschaut.
Das stimmt, ich habe das Spiel angeschaut. Woran hat es gelegen? Es ist irgendwie schwierig festzustellen. Also ich würde sagen, Georgia ist trotzdem noch nicht overrated. Also ja, das war jetzt ein knappes Spiel. Es war irgendwie am Anfang, also in den paar Drives, die man dort in der ersten Halbzeit hatte, da wurde die Defense irgendwie gesliced und Auburn konnte da einfach cruisen, ohne für mich jetzt wirklich eine große Schwachstelle identifiziert habe. Einfach, das war irgendwie nicht gut gefinished, nicht gut zu Ende gespielt und dann war das irgendwie alles sehr ineffizient und dumme kleine Fehler, die sich am Ende sozusagen irgendwie summiert haben. Hat dann irgendwie dazu geführt, dass Georgia da erst wieder aufschließen musste sozusagen. Erst sozusagen, ich glaube, stand 10-0 zwischenzeitlich für Auburn. Da musste Georgia aufschließen und das ganze Spiel blieb dann sozusagen ja sehr, sehr knapp bis zum Ende. Und ich habe immer noch, also ich habe wie gesagt keine große Schwachstelle da jetzt gesehen in der Nachanalyse. Deswegen ist es eine sehr gute Frage, die ich jetzt einfach wieder in die Runde geben werde. Ich bin immer noch so ein bisschen baffled, um ehrlich zu sein.
Ja, ich glaube, also das Problem war halt, auf jeden Fall hat man diese drei Turnovers gehabt.
Genau.
Die natürlich direkt so ein bisschen, denen man immer so ein bisschen hinterher rennt, sage ich mal. Das ist wie ein frühes Gegentor im Fußball schon fast. den läufst du halt erstmal hinterher. Und dann war es untypischerweise die Run-Defense von Georgia, die halt sehr schwach war. Am Ende hatte Auburn, ich glaube, 219 Yards ist das, was ich mir aufgeschrieben hatte, bei 5,1 Yards per Carry, also 43 Versuche gehabt. Und das war das erste Mal, nämlich seit fast 5 Jahren, LSU 2018, dass Georgia über 200 Rushing Yards in einem Spiel abgegeben hat, was ein absurder Stat ist, meiner Meinung nach. Und dann finde ich schon, dass man die Schwachstelle zumindest in diesem Spiel gesehen hat. Ich muss tatsächlich zugeben, das muss ich so ehrlich sagen, dass ich dieses Jahr noch nicht viel Georgia geschaut habe. Kann jetzt nicht sagen, ob das was Allgemeines ist, was dieses Jahr einfach schlecht aussieht bei Georgia. Aber es war auch zumindest das, was in dem Spiel schlecht lief. Ich meine, Peyton Thorne zum Beispiel, es ist ja Peyton Thorne und Robbie Ashford sind beide als Quarterbacks bei Auburn zum Einsatz gekommen. Und auch die allein haben über 125 Yards, ist das, was ich mir wieder notiert habe, an Rushing Yards gehabt. Okay, da war einmal dieser ewig lange Run, der weit über 50 Yards ging von Peyton Thorne, direkt im ersten Quarter. Aber trotzdem, also es war, glaube ich, auf jeden Fall die Defense für mich, die hier das Problem war. Ich weiß jetzt nicht, ich finde so Teams, ich glaube, das sag ich jedes Jahr und das ist etwas, an dem ich immer noch festhalte, ist, dass solche so richtig starke Teams, die in den Top 5 sind, die undefeated gehen, vermutlich oder zumindest nur ein bis zwei Niederlagen haben, die diese Spiele brauchen am Anfang der Saison, wo sie getestet werden, finde ich. Also es ist besser, finde ich, so ein Spiel zu haben in Woche, was war es jetzt, Woche 5, als in Woche 12, wenn es dann irgendwie kurz vor dem Ende der Saison ist. Weil das dann natürlich auch auf die Rankings, finde ich, einen negativeren Eindruck gibt. Genau deshalb am Ende war das vielleicht sogar ein nötiger, wie so ein nötiger Wake-up-Call, sage ich mal.
Ja.
Ja, aber mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.
Ich glaube, der Kontext von Wake-up-Call ist auf jeden Fall da angebracht. Und man muss natürlich auch mitbedenken, man hat jetzt ein Spiel gehabt gegen ein SEC-Team so. Man darf nicht unterschätzen, dass Auburn trotz allem immer noch kein schlechtes Team ist. Und man hat auch außerdem auswärts gespielt, ne? Das sind alles so kleine Faktoren, die natürlich mit reinspielen, die dann so einen Score drücken können. Aber na klar, ne? Also man hätte noch mehr abliefern können. Müssen ist der Erwartungsstandard zumindest. Ja. Es hat es probiert. Dann
Ja, und
dementsprechend.
es scheint schon dieses Jahr ein größeres Problem zu sein. Georgia ist Nummer 49 in Yards per Carry allowed, was einfach nicht stark ist für eine Defense, die, ich glaube, die letzten Jahre gefühlt immer Nummer 1 in Total Defense und Scoring Defense waren. Und auch gegen UT Martin hatte die Georgia Defense schon sehr große Probleme. Von daher muss hier vielleicht auch mal eine Props gegeben werden zur Abwechslung an Auburn und Hugh Freeze. Was natürlich immer kontrovers ist, an Hugh Freeze Props zu geben. Aber das war dann wahrscheinlich der richtige Gameplan und so hat das auch Saturday Down South, wenn ich mich jetzt erinnere, hat er mal nachgeschaut, beschrieben. Und ich glaube, man muss da auch immer nicht nur das Negative ansprechen auf der einen Seite, sondern auch die Leute loben, die das herbeigeführt haben. Also ich finde es dann immer schwierig, wenn man solche Diskussionen, ich glaube, das hatten wir auch dieses Jahr schon mal, dass die Diskussionen nur über die schlechte Leistung vom einen Team gehen und nicht über die guten vom anderen. Deshalb, ja, aber die Frage, die ich mir jetzt gerade so stelle, wo ich jetzt auch auf die Schnelle keine Antwort habe, ist, wie hoch rechnet man dieses Spiel tatsächlich an? Also ist Georgia jetzt doch nicht mehr oder war es wirklich nur so ein Ausrutscher, dieser Wake-up-Call, oder geht es jetzt nächste Woche gleich negativ weiter? Ich glaube, das wäre die wichtigste Frage jetzt erstmal, auch jetzt diese Woche zu sehen, wie Georgia wieder zurückkommt. Mir fällt gerade auf, dass Georgia, glaube ich, diese Woche gar nicht spielt. Ich glaube, die haben diese Woche eine Bye-Week. Von daher hat man noch eine Woche mehr, um es aufzubauen und dann spielt man gegen Vanderbilt, glaube ich.
Spielen gegen Kentucky, um dich dazu
Ja,
noch
Kentucky.
vor. Ja,
Echt?
am 8.10.
Oh boy, okay. Dann bin ich
Versus
doch nochmal falsch.
Kentucky, zumindest zu
Kentucky ist dann
Hause.
wahrscheinlich
Ja,
sogar, aber Kentucky hat
Heimspiel.
jetzt
Ja. Florida.
ja.
Ja, die sind wieder so ein Kentucky-Team, was halt richtig nervig ist in der SEC East und sozusagen bissig ist, dran bleibt. Bisher bin ich mir nicht sicher, ob die sozusagen auch die Kapazitäten haben wie Auburn, diese schwächelnde Rush-Defense auszunutzen.
Ah
Georgia.
ja, also sorry Robert, wenn ich da so ins Wort reinfall, aber wir haben deine Florida Gators verloren. Devin Leary hatte 69 Passing Yards und Ray Davis hatte 280 Rushing Yards. Insgesamt hatte Kentucky 329 Rushing Yards am Wochenende, als sie gegen Florida gewonnen haben. Das hört sich ja doch nach genau dem Mittel an, das funktionieren würde, um Georgia zu besiegen.
Na gut, okay, wir werden sehen.
Ich glaube, was man vor allem mit Georgia da halt sieht, ist Georgia ist dieses Jahr schlagbar. Also das hat jetzt das Auburn-Spiel gezeigt.
Ja, und selbst gegen das andere SEC-Spiel, was Georgia jetzt hinter sich gebracht hat, war ja gegen South Carolina, und das war jetzt auch nicht super souverän. Ja, bleibt fraglich. Also für mich, ich habe das Gefühl, dass auch in den letzten Jahren Georgia immer ab und zu mal in den SEC-Schedule relativ schwach gestartet ist oder relativ früh dieses Struggle-Game hatte, wo wir alle gesagt haben, ja, das könnte jetzt so ein Wake-up-Call-Moment sein. Und ich glaube tatsächlich, jetzt gegen Kentucky wäre dann, ist sozusagen der Härtetest, wie gut hat der Wake-up-Call funktioniert. 14,5 ist da übrigens die Spread, also
Ja,
weiß
also
ich nicht.
die Oddsmaker glauben auf jeden Fall mal an Georgia, und das würde ich auch tun. Es ist aber natürlich, finde ich, ein bisschen einfacher, wenn du so ein Problem hast in der Mannschaft, das du einfach gezielt angehen kannst. Und wenn du dann jetzt gegen Kentucky spielst, wo du dir dann sehr, sehr sicher sein kannst, dass sie versuchen, da anzugreifen, dass du relativ einen leichten. Leichte Vorbereitung hast, sage ich mal. Gleichzeitig hilft es natürlich, wenn du eine Offense hast mit Brock Bowers, der einfach unmenschlich ist.
Das stimmt. Das war wieder ein absurdes Spiel. Ja, sonst noch irgendwas zu Georgia oder Auburn zu sagen? Ich fand übrigens die Atmosphäre mal wieder ganz geil. Also komplett ausverkauftes Haus in Auburn. Das ist schon immer eine geile Atmosphäre, wo man sich Spiele anschaut.
Ja, man kann von dem Süden und halten, was man will, aber SEC Football ist einfach eine Nummer für sich, gell?
No.
Ja,
Das ist klar,
ja.
Volkssport, also Volksreligion eigentlich schon. Natürlich alles Christen da, aber das ist schon für die ein Glaube, SEC Football. Also die SEC wirklich, das ist der Süden schlechthin.
Gut, neben diesem Spiel, der wo ihr uns Fragen geschickt habt, haben wir noch zwei Talking Points, über die wir in dieser Woche sprechen wollen. Als erstes Walt Bell, Offensive Coordinator und Quarterback, richtig, hat er bei Indiana gemacht, wurde gefeuert nach Woche 5.
Ja.
Emo, du
Ja.
kannst, du darfst als erstes.
Ja, Walt Bell, ne? Ist es vorerst das Ende eines Fast Risers der Coaching-Ränge? Ich würde persönlich sagen, ja. Ne, war er zuvor, bevor er zu Indiana kam, Head Coach bei UMass entlassen, nach drei extrem schlechten Saisons, um genau zu sein. Die jeweils mit Negativrekord, ich glaube, ein Spiel gefühlt damals immer so gewonnen und jetzt halt bei Indiana auch wieder. Ja, extrem schlechter Coaching-Record. Also wenn wir auf den UMass Head Coaching-Record gucken, ne, 11, 1, 11, 0, 4 in der Corona-Saison, 1, 8, 2021, dann wurde er dort gefeuert. Ja, und dann jetzt bei Indiana und jetzt nach dem fünften Spiel schon rausgeschmissen. Das ist natürlich extrem tough und ja, für den coaching-technisch nur das Beste natürlich auf den weiteren Wege, aber das ist, also ganz, das wird ganz hart sein, sage ich mal, nochmal einen Rebound da zu schaffen, weil man nicht mehr dann als Offensive Genius oder sonst was gelten wird, was ja zuvor so ein bisschen sein Ruf war bei Maryland und Florida State, sondern das ist halt jetzt erstmal für den heißt, okay, ab zurück auf den Lehrstuhl. Bin ich mal sehr gespannt, wo wir den dann als Praktikanten, Assistant sehen. Aber ja.
So wird du als unser destinierter Coaches Guy, willst du da nochmal Stellung beziehen?
Ja, ich meine, das war letztes Jahr offensiv bei Indiana schon nicht gut. Ich meine, da ist man 4-8 gegangen, aber Points per Game war man 100 von 131, was jetzt nicht optimal ist. Und dann bist du halt schon auf dem Hot Seat, sage ich mal, bei einem Indiana-Team, wo es einfach im Jahr davor, 2021 war es, auch schon nicht gut lief mit 2-10. Und davor war man ja relativ gut. Mit dem 6-2-Jahr 2020 und dem 8-5-Jahr 2019. Sprich, man hat da auch so ein bisschen, sage ich mal, ja, so eine Erwartung, dass man das Ruder wieder rumreißen will. Und am Anfang von diesem Jahr sah das einfach nicht danach aus. Und dann finde ich das schon ein logischer Schritt, einen Offensive Coordinator relativ früh rauszuwerfen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Walt Bell irgendwie ein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wen ich als Beispiel nehmen soll. Wie heißt der Head Coach von Texas jetzt nochmal? Fällt mir sein Name
Steve
nicht ein.
Sarkisian.
Steve Sarkisian ist der da irgendwie ehemalig in der NFL gearbeitet, das alles und da Head Coach war und bei großen Schulen Head Coach war und jetzt dieser unglaubliche OC-Hire ist so wie ein, ja, wie ein Diaz bei Manny Diaz bei Penn State, also so ein Typen, von dem man als einen All-Time-Great-Coordinator spricht. Also dann finde ich sowas schon einen vertretbaren Schritt. Und klar, wie immer sagt er, Walt Bell wird jetzt wahrscheinlich irgendwie Offensive Assistant bei Alabama oder so, bei Nick Saban. Und nach 2 Jahren wird er dann irgendwie, oder nach einem Jahr wird er dann irgendwie Offensive Coordinator bei irgendeinem Group of Five Team und dann kannst du schauen, dass er da dann eine gute Saison hat und dann wieder irgendwann.
Da geht das wieder los.
Ja, ja. Das ist der Cycle von Failed College Football Head Coaches. Das wäre vielleicht mal, Robert, dich würde sowas ziemlich wahrscheinlich interessieren, als Thema zu schreiben.
Ja.
Ein Thema über die Head Coaching Cycles. So von Entlassung zu Zwischenjob zu einem aufbauenden Job. Also so einem niedrigen Job, dann einem okayen Job zu wieder Head Coaching, zu wieder gefeuert. Gibt es wahrscheinlich richtig viele Head Coaches, die diesen Cycle durchgegangen sind.
Das erinnert mich irgendwie tatsächlich an so meine Marketing-Vorlesung. Es gibt ja so Produkt- und Technologie-Lebenszyklen, die sozusagen vom Start, dann wird sozusagen das Produkt immer beliebter, hat dann irgendwann so einen Hochpunkt und dann muss sozusagen irgendwas passieren, bevor es sozusagen die Absatzerlöse irgendwie wieder einknicken und da muss man dann sozusagen immer ansetzen und marketingmäßig irgendwas machen oder Innovation schaffen, vielleicht.
Ja. Doch, das erinnert mich auch so ein bisschen, ist das wahrscheinlich ein weiter Vergleich, aber kennt ihr The Wire, die Serie?
Ich weiß, was die Serie ist, aber ich habe es aber noch nie geschaut.
Immer du auch nicht.
Sag, ich habe es auch nicht geguckt. Mein Bruder hat das geguckt, ziemlich, das sehr gerne. Ja.
Da gibt es so eine Szene, wo derjenige, der von Idris Elba gespielt wird, ganz bekannter Schauspieler, darüber spricht, wie er die Konkurrenz irgendwie das, ich glaube, es ist sogar so, dass die Drogen, die sie verkaufen, niemand mehr kauft und sie dann so ein künstliches Kunstprodukt reinbringen, das sie aber selber machen. Und dann ist auch so, dass du mit Konkurrenz und dann hast du wieder, oder dass du deinem Mittel einen anderen Namen gibst, sodass Leute denken, dass es das Neue ist. Ist das so ein Cycle?
Ja, ich glaube ähnlich.
Mehr oder weniger, man kauft was, es läuft gut, es lässt nach und dann wechselt man den Namen und dann läuft es wieder gut.
Genau, genau so.
So ein bisschen wie Premiere, Sky, Wow TV.
Ja,
ich glaube, das war einfach so ein Marketing-Move, den man nicht verstehen muss. Aber
ja, genau, DSF Sport 1.
Ja.
Ja, aber das ist tatsächlich ganz, eigentlich tatsächlich ganz interessant, diese Coaching-Cycle.
Diese The Wire, Ding ist nicht ganz damit zu vergleichen, aber The Wire-Referenzen zu bringen ist immer wichtig. Wenn man's machen kann, muss man es immer tun.
Welchen Schokoriegel hatten sie denn umgebracht? War das Mars, die dann irgendwie Raider hießen, wo alle sich gefragt haben, hä, warum heißt denn jetzt Mars Raider? Und jetzt heißt es, glaube ich, wieder Raider Mars oder so. Oder irgendwie Twix oder so. Oder Twix wird zu Raider. Irgendwas war da doch.
Macht ihr gerade die Research zu Schokoriegel?
Ich habe gegoogelt, es war Twix, die hießen dann auf einmal wieder Raider. Okay. Aber so geht auch Marketing auf der anderen Seite. Ne? Dann fragt man sich wieder, how did that happen? Die Universität von North Texas hieß mal Texas State. Um wieder auf den Football-Kontext zu kommen.
Ja, okay, Michigan State hieß am Anfang auch Michigan, Michigan Agricultural College oder irgendwie so. MCU, glaube ich? Nee. Ja, aber irgendwie so Michigan Agricultural College oder
Michigan A&M?
Ja, genau.
Genau dein Silvia. wo wir schon sozusagen am Thema Texas so ein bisschen vorbei hovern gerade, kommende Woche steht eines der größten Rivalry Games in College Football an. Eins, was immer relativ früh stattfindet und sich so ein bisschen aus dieser Rivalry Week ausklammert. Der Red River Showdown, Texas gegen Oklahoma. Texas ist der 6-Punkte-Favorit, das Over-Under 60,5, wir haben uns gedacht. Rivalry-Game, wir picken mal gegen die Spread, aber als erstes eine kurze Einschätzung. Silvio, du hattest gemeint, ich kann mich erinnern, du hast Texas-Kansas geschaut. Mhm. Kannst du uns ein kurzes Update zum State of Texas Football geben?
Ja, also für alle Leute, die gehofft haben, dass es irgendwie einen Upset gibt, die waren komplett fehl am Platz. Texas hat das gegen Kansas sehr solide gemacht. sehr deutlich auch gewonnen mit 40-14. Quinn Ewers hat ja jetzt kein wunderbares Spiel gehabt, aber also jetzt keine All-Time-Performance, aber war trotzdem einfach sehr effektiv. Und ich glaube, wenn du so eine Performance hast gegen ein Top-25-Team, dann gehst du sehr beruhigt in das Rivalry-Game rein, wo man auch noch der hohe Favorit ist. Und dann zum Beispiel Jonathan Brooks hatte ein sehr starkes Spiel gegen Kansas mit über 200 Rushing Yards. Also ich glaube, da steht alles schon auf Erfolg bei Texas. Und nachdem es letztes Jahr ja so war, dass es, ja, ich sag mal, eine sehr dubiose Saison bei Oklahoma war, am Ende nur 6-6 gegangen, dann sogar im Alamo Bowl noch verloren. Das war gar nicht, das Texas hat im Alamo Bowl verloren. Fällt mir gerade ein, habe ich falsch aufgeschrieben. Aber Oklahoma hat auf jeden Fall, Oklahoma ist, glaube ich, 6-6 gegangen und dann irgendeinen komischen Bowl gespielt. Und ich meine, Oklahoma komplett zerstört worden letztes Jahr im Red River Showdown. 49-0. Sicher eine Performance, die Oklahoma sich nicht gefallen lassen, nicht wiederholt haben will dieses Jahr. Daher glaube ich, dass dieses Spiel halt alle Machenschaften hat, wenn man das so sagen kann, alle Vorbedingungen aufweist für ein klasse Spiel, weil Oklahoma dieses Jahr auch gut in die Saison gestartet ist. Auch unbesiegt dastehen, beide Teams unbesiegt bisher. Nummer 5 gegen Nummer 12, glaube ich. Ich glaube, das wird dieses Jahr wirklich ein klasse Spiel. Und um 18 Uhr deutscher Zeit ist es einfach Must-Watch-TV, sage ich mal.
Sehr gut. Das war gerade so fast WWE ein Heißmacher, oder Silvio, wie er sich in Rage geredet hat. Geil. Dann Immo an dich. Wie Silvio gerade kurz ausgeführt hat, Texas sehr solid in die Saison gestartet, mit dem Win gegen Alabama auch einmal sozusagen National News gehabt. Oklahoma meiner Einschätzung nach eher sozusagen solide, konstant, aber ein bisschen leiser sozusagen, durch die ersten 5 Spiele gecruised. Wen siehst du da am Ende vorne, wenn du weißt, die Spread ist 6 Punkte? Wenn du einen Pick machen müsstest, was wäre dein Pick?
Mein Pick am Ende des Tages ist Texas. Das hat natürlich ein paar Gründe. Am meisten ist aber der Grund aktuell einfach dieses Jahr Texas. Ja, ist back. Who knows? Aber Texas ist einfach unglaublich stark dieses Jahr. Man hat einen extrem gut aufgerüsteten Kader. Man hat ein sehr gutes Quarterback-Game. Man hat eine sehr starke Saison bisher gespielt. Absolut abgeliefert. Man geht da rein mit vollem Selbstbewusstsein, sage ich mal, im Rücken. Ja, dementsprechend sehe ich dieses Jahr Texas vorne, auch wenn ich natürlich sagen muss, Oklahoma, absolut starkes Team, beide Teams sind ungeschlagen. Das macht das ganze Spiel natürlich auch nochmal heißer, weil man auf ein Spiel geht, wo man weiß, ein Team geht quasi raus mit einer Niederlage. Ich glaube, sehr, sehr unwahrscheinlich wird es sein, dass es ein Unentschieden gibt. Und ja, dementsprechend einfach super heißes Game und ich glaube, Texas macht es. Texas sehe ich einfach ein Stück weit mehr vorne und dementsprechend, ja, die Longhorns, Horns ab.
Gut, ich versuch mal bei unseren Rivalry-Pickems mal ein bisschen so den Überblick zu behalten. Immo lockt also Texas minus 6 ein. Nimmst du die Finger irgendwie an das Over-Under ran, oder?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Over. Also, ich glaube, Texas wird mit einem Two-Score-Deficit am Ende sogar gewinnen.
Okay. Sehr deutlich. Silvio, du willst dagegen sprechen?
Nee, ich glaube, ich würde sogar auch mit Texas gehen. Und das Over würde ich auch sehr gerne mitnehmen.
Das bringt mich jetzt in eine Situation. Ich will eigentlich nicht, dass wir direkt reinstarten und alle drei die komplett selben Picks haben. Aber das Over würde ich auf jeden Fall schon mal einloggen, weil dieses Red River Showdown ja immer, wenn sie sozusagen relativ nah beieinander sind oder qualitativ gut in die Saison gestartet haben, die beiden Teams, dann ist das immer ein absolutes Chaos oder hat Chaos-Spielpotenzial. Und Chaos-Spielpotenzial sagt für mich, ist ein Over. Und ich sehe halt aber Texas eigentlich auch ziemlich weit vorne. Also sind wir jetzt hier sehr entertaining sozusagen für alle Zuhörer und für den Wettstreit. mit den komplett selben Picks ins Rennen gegangen. Okay. Ist jetzt vielleicht kein gutes Omen für die großen Texas-Fans, dass das hier alle so solide mit dem minus 6 mitgehen, aber gut. Damit sind wir tatsächlich schon durch. Es waren diese Woche ein bisschen weniger Fragen. Vielleicht war es jetzt nicht so eine spannende Woche wie die Wochen zuvor. Wenn ihr euch fragt, Fragen, wo kann ich dir denn eine schicken? Einfach auf unseren Social Media Kanälen folgen: CFB Germany Podcast auf Instagram, CFB Germany Pod auf Twitter. Da wird jeden Sonntag ein Tweet bzw. ein Aufruf in der Instagram Story gepostet und da könnt ihr uns dann sozusagen schreiben oder ihr schreibt uns einfach eine DM. Das ist sozusagen immer möglich. Damit verabschieden wir uns mit dieser kurzen Folge heute. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.